Wir beten dich jetzt an und danken dir für heute Abend. Und lass diesen Abend ein Geschenk Gottes werden für uns. Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Wir wollen unseren Gott anbeten, preisen. Heute, eigentlich sollte die Evangelisation stattfinden und unsere Gäste sollten da sein. Aber ihr wisst ja, der Vulkano ist da. Und die fliegen über England. Ich weiß gar nicht warum. Die sollten lieber über Mexiko fliegen. Dann würden sie rechtzeitig ankommen. So, wir haben ein bisschen so Turbulenzen jetzt mit dem Abholen und die kommen über Großbritannien und darüber Island und wo auch immer ist. Aber ich hoffe schwer, dass die heute Abend ankommen und dass morgen früh die Gottesdienste hier stattfinden können. Wenn nicht, muss ich wieder predigen. Aber das wäre nicht das Problem. Okay, mein Thema heute ist ein Thema, eigentlich habe ich sowieso vorgehabt, irgendwann dazwischen zu predigen. Und mein Thema ist, hast du Öl in deine Lampe oder Öl für deine Lampe? Das und so weiter. Aber ich möchte trotzdem einladen, jetzt von heute an bis zum 22. Mai mit den Gästen aus USA, Los Angeles, Phil Little, Bruder Graham, Val und Nayana aus Los Angeles. Die werden also erzählen über ihre Arbeit, was sie tun und so weiter. Phil Little will am Sonntag kommen und ich hoffe, dass er landen kann. Also weil der Flughafen Tegel bis Mittwoch geschlossen wird. So, wir müssen also sehen, vielleicht muss er mit dem Zug herkommen. Irgendwo landen und dann mit dem Zug herkommen. So, wir werden sehen, also wie das alles läuft, aber wir vertrauen Gott. Unsere Verlegenheiten sind auch Gottes Gelegenheiten, was auch immer ist. Schaut euch da die Termine an, was so auf dem Programm steht. Es ist also einiges, was hier geboten wird und wir haben immer eine gute Zeit noch bis jetzt gehabt. Du musst Öl haben, Power, Kraft Gottes, Herrlichkeit und so weiter. Und es geht, dass du in deinem Leben Salbung hast. Und dass wir die Salbung haben. Und die Salbung ist, die bringt uns nie, lässt uns nie in Verlegenheiten geraten, was es auch immer ist. Die Salbung, mit der kommt man immer irgendwie durch. Auf uns, wenn wir so die Welt anschauen, kommen gewaltige Veränderungen zu. Und dazu brauchen wir Kraft. Kraft, um zu überleben, zu überstehen, zu bewältigen und unter Kontrolle zu haben. Es könnte sein, dass wir plötzlich neues Geld haben. Denn die Deutsche Bundesbank hat die Druckplatten aus der Schweiz bereits geholt. Also das habe ich heute gelesen. Und also wir wollen D-Mark wieder drucken. D-Mark Nummer 2. Oder zumindest, dass Euro mit einem X versehen wird, dass es aus Deutschland ist. Also wir werden wahrscheinlich irgendwo in den nächsten Tagen neues Geld bekommen. Also mach dich bereit. Was wirst du dann machen, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, die Salbung nicht hast, wenn das Ding nicht geschmiert ist? Öl für deine Lampe. Dann kann es sein, dass es alles verlöscht. Und wir gehen großen Veränderungen entgegen. Und es ist gut, dass du die Sachen unter die Füße bekommst. Ohne den Heiligen Geist würden wir zerbrechen. Würden die ganzen Vertuschungen und Machenschaften nicht durchschauen. Satan ist der Oberlügner, der Obergauner. Und er treibt sein Unwesen in dieser Welt. Und ich bin überzeugt, dass der Euro am Ende ist. Ich habe noch nie an den Euro geglaubt. Denn wir stehen vor der Sache, dass es eine Weltwährung kommt. Oder bargeldlose Zahlung. Das ist, was geplant ist, wie auch immer. Der Euro ist nichts anderes als, dass hier in Europa, gerade im alten Europa, das Grab geschaufelt wird für unsere alte Zivilisation. Und das ist das Interessante. Im Danielbuch heißt es, und er wird drei aus, oder auch in der Apokalypse, er wird drei ausbrechen. Es könnte sein, dass dann plötzlich drei aus diesem Eurosystem ausbrechen und bilden was ganz Neues, das antichristliche Reich. Wir sind also auf dem besten Weg dorthin. Es ist so wichtig, dass wir die Salbung haben. Öl in unseren Lampen, wenn es dunkel wird, dass es weiter brennt. Wenn es trübe wird, dass es weiter brennt. Dass wir nicht aufgeben und verzagen. Es ist immer schön, wenn du irgendwo ein Licht siehst. Ich bin mal in hohen Winter, der Schnee war sehr hoch, durch Jugoslawien gefahren und wir sind an der Grenze nicht abgefertigt worden, weil wir Ausländer waren. Damals regierte noch Tito. Also die haben uns gelaust und durchsucht und so weiter und ließen kaum durch die Grenze. Und dann, wir haben gesagt, und es gab damals noch keine Handys und keine Telefons. Man musste also ein Telegramm schicken, wenn man was sagen wollte, zu der Zeit noch. Und werden unsere Geschwister, wie finden wir die überhaupt mitternachts? Bei dieser Kälte draußen, bei diesem vielen Schnee und Wölfe heulen draußen. So, wie finden wir unsere lieben Geschwister? Und wir haben gebetet. Und dann sehen wir plötzlich, als wir so dem Gefühl nachfahren, ein Licht brennen. Dann dachten wir, das könnte es sein, dort könnten die Geschwister vielleicht wohnen. Und wir kamen an, was fanden wir? Die halbe Gemeinde auf den Knien liegen und für uns beten. Und nachts um 1 Uhr. Und dann haben wir gesagt, ja, wunderbar. Und jetzt wurde dann gleich Hähnchen gebacken oder was auch immer. Und wir wurden bewirtet und Gott gelobt und gepriesen und dann zu unserer Nachtruhe gegangen. Gottes Kinder werden nie in Verlegenheit kommen, denn Gott führt es an. Die haben, und dann sagt ja, dass ihr nicht ins Bett gegangen seid, dass ihr nicht die Versammlung aufgelöst habt. Nein, wir haben gespürt, ihr seid unterwegs und ihr kommt. Wir haben gespürt. Gottes Kinder spüren etwas. Wenn sie den Heiligen Geist haben, sie spüren etwas Übernatürliches, das nicht zu erklären ist. Sie haben das im Blut irgendwie. So, wir brauchen Öl für unsere Lampe. Und darüber möchte ich sprechen. Wir brauchen Menschen in der Endzeit, die gesund sind, die stark sind, die beweglich sind, die flexibel sind, die Veränderungen aufgreifen und dann ja weiterspielen. Und ich möchte heute Matthäus 25 lesen, wenn du deine Bibel dabei hast, Matthäus 25. Was ich heute über Euro gesagt habe, weißt du, wenn ich 1988, oder ich habe 1988 prophezeit, die Berliner Mauer wird fallen. Die Leute haben gesagt, du spinnst. Verrückt. Und dann hat Honecker noch ganz groß geschrieben und gesagt, die bleibt nur 100 Jahre stehen. Und nur noch ein paar Wochen. So, wenn man damals gesagt hätte, DDR würde untergehen, du hättest nur Kopfschütteln geerntet. Und so ähnlich ist es auch hier jetzt mit dieser Situation. Wir stehen am Ende der Zivilisation, was alles kommt. Große Umbrüche, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und ich lese Matthäus 25 und ich möchte darüber ein paar Gedanken sagen. Dann wird das mit dem Himmelreich so sein, wie mit den 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber sie nahmen kein, die Törichten nahmen Lampen, aber mit Öl nahmen sie nicht mit. Nur die Klugen nahmen Öl in ihren Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, 2000 Jahre, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf, auch die Törichten, und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen aber erwiderten ihnen, dann reicht es weder uns noch euch. Geht doch zu den Händlern oder Krämer, sagt Luther, und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Herr antwortete ihnen, Amen, wahrlich. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Seid also wachsam, sagt Jesus, denn ihr wisst nicht, weder Tag noch Stunde, wann euer Herr kommt. Ihr wisst nicht Tag und Stunde. Vater, du möchtest dein Wort heute Abend segnen und du möchtest Gnade schenken zum Reden und Gnade zum Hören. Du möchtest auch Gnade schenken, wenn wir die Geschwister empfangen, dass wir wirklich ein Gespür haben, ein Gefühl haben, sie kommen, sie sind da und sie werden da sein und sie werden uns dienen. Herr, wir wissen, du bist unterwegs und du willst uns begegnen, auch jetzt in dieser Botschaft. Und ich weiß nicht, was du heute Abend vorhast, aber du hast was vor, auch mit uns an dieser Stätte. Danke, Herr Jesus. Amen. Gott möchte, dass du, dass ich, dass wir funktionieren. Amen. Wir sollen funktionieren. Dass wir Öl haben. Und wir haben ja in den 70er Jahren eine Ölkrise gehabt. Und du weißt, was ist? Das ist, dass plötzlich die Benzinpreise und alles in die Höhe steigen. Dass wir funktionieren. Weißt du, sich schmücken, sich bereit machen, dem König, dem Herrn entgegengehen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, wie lange predigt man schon, Jesus kommt bald wieder? Das geht hier rein und da raus. Wir glauben fast gar nicht mehr daran, dass er kommt. Die meisten Christen auf jeden Fall nicht mehr. So, wir sollten uns bereit machen und uns schmücken, denn der Herr wird kommen in einer Stunde, wo ihr es nicht denkt. In Schweden, ihr habt noch Levi Petrus kennengelernt und Levi Petrus hat bei uns in der Gemeinde, als er nochmal bei uns war in Süddeutschland, hat er gesagt, weißt du, ich habe etwas ganz Merkwürdiges erlebt. Es ist Folgendes passiert, in den 50er Jahren, direkt nach dem Krieg, Israel als Staat 1948 ausgerufen etc. Das ging alles so Schlag auf Schlag, der Zweite Weltkrieg zu Ende, die Karte Europas wurde neu gestaltet. Und überall predigte man, Jesus komm bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Und wir hatten in Stockholm in der Philadelphia-Gemeinde eine Konferenz, hat er erzählt. Und das Thema war, unser Herr kommt, Maranatha. Und während die so diskutiert haben, also auf dieser Konferenz, von Pastorenkonferenz, Predigerkonferenz, da steht ein junger Bruder von hinten auf, geht nach vorne und sagt, Geschwister, ich muss euch alle enttäuschen. Unser Herr kommt noch lange nicht. Ich muss es vorstellen. Und alle, die Brüder, holt ihn runter! Ein falscher Prophet! Und was weiß ich alles. Nein, sagte der Herr, hat zu mir gesprochen, unser Herr, das war in den 50er Jahren, unser Herr kommt noch lange nicht. Er sagte, wie willst du das biblisch begründen? Und Levi Petrus war der Leiter der Konferenz und sagte, das ging mir wie, also ich bin erschüttert. Wir haben geglaubt, Jesus kommt bald wieder. Und der junge Bengel sagt da, er kommt noch lange nicht. Und dann sagte, in meiner Bibel steht, solange wir davon reden, dass er kommt, kommt er nicht. Erst wenn wir aufhören zu reden. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich, unerwartet, ohne Anmeldung, ohne dass er an die Tür klopft. Ein Dieb meldet sich nicht an. Wenn keiner mehr davon redet, wenn keiner mehr daran glaubt, wenn alle sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft, dann wird er kommen. Und auch hier, es dauerte länger als gewöhnlich. Und die lieben Schwestern, diese Jungfrau und diese lieben Mädels sind alle eingeschlafen. Weißt du, wenn du wartest, du wirst so schnell müde. Da vergeht die Zeit einem nicht. Und so war es auch damals. Die Zeit ist also nicht vergangen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich selbst war so ein Fanatiker. Jesus kommt bald wieder. Habe ganz Stuttgart bald zugeklebt mit Plakaten. Jesus kommt bald wieder. Eile, rette deine Seele, bis Gott zu mir gesprochen hat. Johannes, die Botschaft, Jesus kommt bald wieder, ist nicht eine Botschaft für die Straße. Jesus ist gekommen, das ist die Botschaft für die Straße, für die Menschen, für die Unerretteten, für die Ungläubigen. Die Botschaft, Jesus kommt bald wieder, das ist eine seelsorgliche Botschaft für die Gemeinde, mach dich bereit. Wache und bete und sei immer startklar, ist also ein seelsorgliches Thema, mach dich bereit. Und für uns als Gemeinde Jesu Christi, ist die Botschaft, Jesus ist bereits da. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also wir haben die Gegenwart Jesu, da müssen wir gar nicht warten, ob er kommt oder nicht kommt. Er ist da, nach seiner Verheißung. Wenn du in Jesu Namen da bist, heute Abend ist er schon bei dir und in dir. So, und Gott hat zu mir gesprochen, Johannes, mach das nicht nochmals. Dass du die Stadt zuklebst, dass nachher morgens der Reporter sagt, was, ich weiß nicht, was heute los war in Stuttgart, wir können nicht mehr gerade ausgucken. Überall heißt es, Jesus kommt bald wieder. Ich habe natürlich gefreut, bis der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Und wo das Thema richtig angebracht ist. Also wir müssen bereit sein, das ist alles. Immer bereit sind, abrufbereit. Wenn der Herr kommt, dass wir dabei sind, dass wir mitgehen, mitmarschieren. Und diese Geschichte hier von diesen klugen und törichten Jungfrauen ist eine Geschichte für die Christen. Manchmal sind die Christen so zermürbt, so niedergeschlagen. Ich bete und ich warte und ich arbeite und ich diene und ich setze mich ein. Wo ist die Ankunft unseres Herrn? Gott will uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Wir müssen nur bereit sein. Und Gott will, dass wir unsere Lampen schmücken, unsere Lampen zubereiten. Es ist eine alte Rabbinergeschichte. Im Talmud steht es drin, im babylonischen Talmud. Ist nicht in der Bibel. Aber da ist ein Rabbiner, der erzählt, ein König hat seine Gäste eingeladen, ohne ihnen eine bestimmte Zeit zu sagen, wann er kommt. So, und die Klugen schmückten sich, die Knechte schmückten sich vor der Tür und machten sich schön für den König, wenn er kommt. Und dann die Knechte, eine andere Gruppe von Knechten, die sind an die Arbeit gegangen, wie gewohnt. Die haben gesagt, ach, da kann viel sagen, da sagt viel. Also wir verlassen uns nicht darauf und sind an die Arbeit gegangen. Und dann zu einer Zeit, wo weder die eine noch die anderen rechneten, kam er plötzlich und dann gab er ein Signal, ohne dass er groß angekündigt, plötzlich stand er da. Und die bereit waren, die sich geschmückt haben, nur die Geschmückten nahmen mit in den Saal. Also Jesus muss diese Geschichte wahrscheinlich gekannt haben von den Rabbinern aus dem babylonischen Talmud. Und deshalb nimmt er diese Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen, die dann ihre Lampen schmückten und sich bereit machten und dann dem König entgegengingen. Und da traten diese Hübschen, die sich geschmückt hatten, die Knechte an der Tür, und die anderen sagten, draußen bleiben. Also ich nehme euch nicht mit den Stallkleidern oder Arbeitskleider, dreckigen Kleider, ich nehme nur die, die sich geschmückt haben, mit hinein. In meine Toren kommt kein Schmutz hinein, Also das war, was der König in dieser Legende oder Geschichte sagte. Und die, die bereit waren, die tranken. Und dann nimmt der Rabbiner diese Bibelstelle von Jesaja 65, 13. Siehe, meine Knechte werden trinken, ihr aber sollt dürsten. Siehe, mein Knecht, sie sollen fröhlich sein und jubeln. Ihr aber sollt Herzenweh haben und schreien. Also ausgeschlossen, weil ihr nicht bereit wart. Das ist die Geschichte auch, die Jesus hier erzählt. Gott will dich mit allem versorgen, was du brauchst, aber nehmen musst du selber. Eine Reservekanister musst du nehmen. Ich werde nie vergessen, ich bin eingeladen, nach Katowice in Polen zu predigen. Und bevor ich wegfahre, habe ich einen ganz merkwürdigen, dummen Traum. Ich wusste gar nicht, wo ich das einordnen soll und was das auch sein sollte. Aber eine innere Stimme sagt, in Polen wird es kein Benzin geben. Besorg dir einen Kanister, dass du hier Benzin kaufst, dass du bis nach Katowice wenigstens kommst. Und dann habe ich in diesem Traum, träume ich, dass ich mit dem Fahrrad fahre, also nicht mit Benzin, mit dem Fahrrad nach Katowice fahre. Und unterwegs, irgendwo stehlen sie mir mein Vorderrad und jetzt muss ich mein Fahrrad schieben, weil sie das Vorderrad geklaut hat. Ich wusste zuerst mal nichts, nirgendwo einzuordnen. Zuerst mal, wir haben diskutiert, soll man Kanister mitnehmen, soll man keinen Kanister mitnehmen? Und ich habe es nicht mitgenommen. Und dann bin ich losgefahren und dann stehe ich irgendwo unterwegs, sondern eigentlich habe ich ausgerechnet, es würde reichen mit Reservetank und alles, was ich habe, würde reichen bis nach Katowice. Aber dann sehe ich in Breslau, meine Uhr geht langsam zurück, aus welchen Gründen auch immer. Und da stehen an den Tankstellen lauter Schlangen, also 100 Meter, 200 Meter, lauter Schlangen. Und ich habe gewusst, lieber Gott, hätte ich bloß deine Stimme gehört, wäre ich auf den Traum eingegangen, hätte ich den Impuls des Heiligen Geistes aufgenommen und mir einen Kanister doch mitgenommen und nicht nur auf meinen Reservetank verlassen. Aber dann habe ich glücklicherweise, weil ich auf dem Schwarzmarkt mich ein bisschen auskenne, jemanden gefunden, der mir auf dem Schwarzmarkt Benzin besorgt oder Diesel zu dem Zeitpunkt. Der hat dann gesagt, was willst du oder was brauchst du? Ich gebe dir. Ich habe gesagt, es ist nicht gepanscht. Weißt du, manchmal schütten sie ein bisschen Wasser dazu. Und beim Diesel merkt man das nicht so. Nein, sagt er, das ist pur, das ist gutes Benzin. Komm in die Garage hier. Also kannst voll tanken dein Wagen. Ich war so froh. Aber der Traum hat mir gesprochen. Ich bin zuerst mal rumgefahren, ob noch eine andere Tankstelle ist. Weißt du, du solltest auf deine Impulse, die Gott dir gibt, hören. Und ich bin überzeugt, diese törichten Jungfrauen haben einen Impuls gehabt. Mach deine Lampe bereit. Nimm noch Öl mit. Denn es könnte länger werden, wie gewöhnlich. Normalerweise, wenn alles normal läuft, geht zack, zack, zack. Aber was ist, wenn es nicht normal läuft? Weißt du, wir sind gewohnt, so wie die ersten Christen. Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren, Heiliger Geist ist gekommen, Gemeinde ist entstanden, 3000 haben sich bekehrt, 5000 haben sich bekehrt, zack, 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 zack. Und dann bringen sie alles in die Gemeinde, verkaufen alles und bringen es in die Gemeinde. Ah, das war fantastisch. Aber das hat länger gedauert als sonst. Und er ist bis heute noch nicht gekommen. Was machst du jetzt? Jerusalem ist gefallen, gestört, zerstört worden. So, es dauerte länger wie gewöhnlich. Ich will noch eine andere Bibelstelle, die dazu passt, lesen aus Philipper 4, Vers 19. Mein Gott wird alle eure Notdurft nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus ausfüllen. Mein Gott wird alles, was ihr braucht, durch Christus euch schenken. Haltet euch an dieses Versprechen und sagt es weiter. Mein Gott wird mich versorgen. So, weißt du, der Heilige Geist sagt dich, Gott kann das, Gott wird das versorgen, aber du musst auch etwas tun. Du musst der Stimme des Heiligen Geistes gehorchen. Der Heilige Geist bringt dir den echten Optimismus, den echten Glauben, macht dich klug, macht dich beweglich, flexibel, dass du etwas unternimmst, dass du nicht nur wartest, dass Gott ein Wunder tut. Weißt du, Gott ist immer gnädig. Also du findest immer noch eine Lösung, aber das ist sehr mühselig. Geh zu den Händlern, geh zu den auf dem Schwarzmarkt und such nach Öl oder Benzin oder Diesel. Gott will deine kleine Kraft vergrößern, das will er und das kann er auch. Aber du musst etwas mitnehmen, dass Gott etwas tun kann. Ich denke nur, wenn der kleine Junge nicht die 5 Brötchen und die 2 Fische mitgenommen hätte, hätten sie das Wunder nicht erlebt. 1000 wären nie satt geworden. Gott stört es nicht, wie viel du hast, aber du musst dein Teil tun. Nimm deinen Reservekanister mit. Und sagst, Bruder, mach du das. Wie soll das sehen? Wie soll das gehen? Wie soll das passieren mit dem Reservekanister? Ich denke an deine Zukunft. Denk an dein Leben. Viele denken an das zusätzliche gar nicht sagen, das ist alles unnötig. Jetzt Freitag im Gottesdienst, jetzt die ganze Woche jetzt mit den Geschwistern aus Los Angeles, hier Gottesdienste außer Donnerstag. Jetzt muss ich nur noch, ja, meine Arbeit bleibt liegen. Das ist ja unnötig. Die fünf törichten Jungfrauen, die haben gedacht, das ist unnötig. Wie oft hast du in deinem Leben gedacht, das ist unnötig? Beten ist unnötig. Bibel lesen, unnötig. Gott suchen, unnötig. Das ist alles nur Ballast, das belastet uns einfach. Aber so ein Kanister immer mitzustammen, die Lampe in der einen Hand und Kanister im Rucksack oder in der Hand, ist doch unnötig. Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. In Matthäus Evangelium sind drei rätselhafte, oder sind einige, nicht nur drei, sondern sind ja sieben eigentlich, aber drei rätselhafte Gleichnisse vom Königreich Gottes, drei besonders. Das Königreich Gottes, wie es angekündigt ist, wie es abgelehnt wird und wie es im Moment ist. Das Bild vom Weizen und Unkraut und faulen Fischen und diesen törichten Jungfrauen. Das sind also merkwürdige Gleichnisse, die wir in der Bibel haben. Wenn ihr in der Bibel, Gemeinde Bibelschule kommt, dann werdet ihr das nächstes Mal betrachten, diese merkwürdigen Gleichnisse, die Jesus erzählt, vom Unkraut, von faulen Fischen und von den törichten Jungfrauen. Immer wieder, also etwas Negatives und etwas Positives ist dabei. Und zu den Jungfrauen hier sagt der Herr, und das ist die größte Frage, die uns beschäftigt, nicht kennst du Jesus, sondern kennt dich der Herr. Und ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Jesus gab gerade für dieses Gleichnis von den Jungfrauen keine Auslegung. Bei den anderen Gleichnissen gab er Auslegung. Aber hier gab er keines, weil wir ja mittendrin sind. Das passiert ja noch. Wir sind noch nicht fertig. Das Gravierende ist hier an diesem Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen, ich kenne euch nicht. Wie beurteilt uns der Herr? Wir haben ja in Matthäus vorne, und es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel kommen. Und dann, Herr, lass uns rein, kennst du uns nicht? Und da sagt, ich kenne euch nicht. Weißt du, überall, beim Weizen, bei den faulen Fischen und auch bei den Jungfrauen, gibt es gute und schlechte. Richtige und falsche. Faule und gute. Und wir sollen uns immer wieder bewusst machen und so weiter, dass nicht jeder, der wie Christ aussieht, auch Christ sein muss. Und dass nicht jeder, der geistlich aussieht, auch geistlich ist. Und nicht jeder, der fleißig aussieht, auch wirklich fleißig ist. Und dass nicht jeder, der gut ausschaut, auch gleich gut sein muss. Weißt du, jeder kann sagen und sich schimpfen, ich bin ein Christ. Ich glaube an den Heiligen Geist. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Und hier in diesen Gleichnissen versucht Jesus das Innenleben anzuschneiden. Wie sieht das Innenleben, wie sieht das Zusätzliche? Die Gleichnisse sollen uns motivieren, unseren Glauben sogar zu prüfen und zu hinterfragen. Bin ich ein Fauler oder bin ich ein Guter? Bin ich Unkraut oder bin ich Weizen? Bin ich klug oder töricht? Ich kann beides sein, mal so, mal so. Aber wie wird mich der Herr antreffen, wenn er kommt? Und was sind die Unterschiede hier zwischen den Klugen und den Törichten? Die Törichten waren zufrieden mit dem, was sie hatten. Ich bin so zufrieden, ich bin gar satt. Wir haben in der Gemeinde, in den Sendschreiben auch so eine Gruppe. Ich bin gar satt, ich bedarf ja nichts. Oh, wir sind eine perfekte Gemeinde. Wir haben Evangelisten, wir haben Apostel, wir haben Lehrer, wir haben Propheten, wir haben Diakone, wir haben alles. Nur Jesus nicht. Ist das nicht schrecklich, wenn man Jesus nicht hat, der draußen an der Tür stehen muss und klopfen muss, also wie ein Bettler? Und ich kenne euch nicht. Die waren mit sich selber zufrieden, mit dem, was sie erreicht haben. Ich bin getauft, geisterfüllt, bin Mitglied in der Gemeinde, singe im Chor, zahle meinen Zehnten, alles perfekt. Ich musste mal in Süddeutschland etwas ganz Verrücktes tun in einer Zeltmission. Weißt du, manchmal predigst du und da sagt der Heilige Geist, mach das. Und ich sollte alle Ausgänge schließen lassen, habe ich den Ordner gesagt, bitte schließt alle Ausgänge. Und ich stehe nur an der Tür, nur einen Ausgang. Also und ich stehe und ich gebe jedem die Hand und frage, sind Sie wiedergeboren? Einschließlich den Pastor, der dort mich eingeladen hat als Gast. Sind Sie wiedergeboren? Ich frage alle, die da durch mussten, die waren alle entsetzt, aber sind Sie wiedergeboren? Ich habe nicht gesagt auf Wiedersehen, sondern sind Sie wiedergeboren? Und ich werde nie vergessen, da kommt eine feine, nette Dame, eine Schwäbin, echte Schwäbin, Und er sagt, ich singe im Chor. Habe ich gesagt, ja, haben Sie nicht gefragt, ob Sie im Chor singen? Sind Sie wiedergeboren? Dann, ich bin getauft. Habe ich gesagt, ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie getauft sind. Sind Sie wiedergeboren? Ich bin Mitglied der und der Gemeinde. Habe ich gesagt, das habe ich nicht gefragt. Weißt du, und dann sagt sie, ich bin schon 18 Jahre gläubig. Denke, dass ich bin, aber Sie sind der Erste, der mich fragt, bin ich wiedergeboren? Hat dich schon jemand gefragt, sind Sie wiedergeboren? Du, das ist, kann sehr komisch wirken für dich. Sind Sie wiedergeboren? Wir können sagen, ich habe schon Dämonenausfall gesehen und Krankenheilungen erlebt, aber das ist nicht gefragt. Da wird niemand selig. Ich habe schon Wunder Gottes gesehen und Brotvermehrung. Ich habe sogar von diesem Brot gegessen. Aber das macht mich nicht selig. Was mich selig macht, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also die Törichten, die ließen sich da ablenken und sagten, das ist nicht wichtig, nicht nötig. Ach, macht nicht so ernst. Seid nicht so ernste Bibelforscher und ernste Pfingstler, ernste Baptisten, ernste Methodisten, ernste Charismatiker. Nein, ihr müsst es alles gar nicht. Ach, wenn der in den Himmel kommt, komme ich zweimal in den Himmel. Verstehst du? Du darfst dich nicht an deinen Vordermann orientieren. Du musst deine eigene Erkenntnis bekommen. Kennt mich der Herr? Nicht ich kenne Jesus vom Buch her, von der Bibel her, von der Predigt her. Kennst du Jesus wirklich durch den Heiligen Geist? Niemand kann Jesus Herr nennen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Denk drüber nach. Dieses Zusätzliche. Nicht nur Jesus vom Buchstaben, von der Predigt und der Verkündigung, sondern vom Geist her. Kennst du Jesus vom Heiligen Geist? Niemand kann Jesus Herr nennen. Weißt, jeder kann kommen und kann sagen, komm Herr Jesus und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Jeder kann sagen, Herr Jesus. Wie heißt es in der Bibel? Herr, Herr. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Herr, haben wir nicht das und das getan? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen evangelisiert und die Welt auf den Kopf gestellt und ganz Berlin zugeklebt? Haben wir nicht das alles getan? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Du schrecklich. Schrecklich, sowas aus dem Mund Jesu zu hören. Wir tragen sogar am Brevet uns Jesus oder Jesus lebt oder was weiß ich, was wir für Sprüche da tragen. Oder hinten auf dem Rücken, dass wir halbe Heilige sind. Aber da sind wir Banditos oder Hell Angels vielleicht. Aber was bist du wirklich? Kennt dich der Herr? Denn der Herr erforscht Herzen und sieht, wie wir es meinen. Du siehst uns von Ferne. Noch ehe ich das Wort ausspreche, kommt es bei dir schon an. Diese Klugen, sie ließen sich nicht verführen von den Lauen oder Oberflächlichen. Sie ließen auch sich nicht manipulieren. Und sie sagen, ach, guck mal, ist ja doch doof. Ihr tragt noch einen Kanister zusätzlich. Das brauchen wir alles nicht. Sie machten auch nicht überall mit. Sie konzentrierten sich auf das Wesentliche, auf das Licht, auf das Öl. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer den Heiligen Geist hat, konzentriert sich ständig permanent auf das Wesentliche, schaut nicht rückwärts, nicht links und nicht rechts und nicht, wer mitgeht und wer nicht mitgeht. Wer sich mit dem Heiligen Geist abgibt und beschäftigt, versucht allein seinem Gott zu gefallen. Geschwister, mir ist in dieser letzten Zeit so groß geworden, wir müssen vor Gott bestehen und wir müssen nicht fragen, was denkt der über mich oder was denken die über mich? Wie urteilt meine Kirche über mich? Wie urteilt Gott über mich? Sie wollten voll Geistes sein, sie wollten mündig sein vor Gott, sie möchten das göttliche Format erreichen. Das war ihr Anliegen von diesen klugen Jungfrauen. Sie wollten reif werden für Gott und sie ließen sich von ihrem Ziel nicht ablenken. Wir nehmen ein Zusatzgefäß mit. Sie ließen sich auch nicht irritieren, dass die anderen freihändig rumliefen. Unsere Lampe, oh, das ist eine wunderbare Lampe. Was nützt die beste Lampe, wenn kein Öl da ist? Was nützt das perfekteste Christentum aufgebauscht und die beste Organisation, wenn kein Öl da ist, kein Saft, kein Pep, keine Power? Was nützt das alles? Die klugen Jungfrauen, sie liefen nicht irgendwo hin und her, wo was los war, jede Veranstaltung, in jedem Gottesdienst oder so. Nein, sie konzentrierten sich auf das Wesentliche. Wir wollen voll Geistes werden. In meiner Bibel heißt es, und wir gehen auf Pfingsten zu, werdet voll Heiligen Geistes. Und wenn wir voll Heiligen Geistes sind, führen wir ein ordentliches Leben, ein geordnetes Leben, ein sauberes Leben, ein Gott wohlgefälliges Leben. Sie ließen das unter sich nicht irgendwie da ablenken und abhalten. Sie wussten, was sie brauchten. Sie wussten, was sie waren und was sie nicht waren. Und sie wuchsen in Jesus mehr und mehr, Stück für Stück. Sie nahmen zu an Gnade, Weisheit und was auch alles ist. Sie ließen den Heiligen Geist mehr und mehr Gestalt in ihrem Leben zu gewinnen. Dieses Zusatzgefäß. Wir predigen hier und wir nehmen unser Opfer zweimal auf. Einmal sowieso, weil wir sowieso Opfer geben müssen. Und wir nehmen das zweite Mal Opfer auf. Gott hat, als ich auf dem Weg nach Rumänien mal war, im Flugzeug. Weißt, Gott kann auch im Flugzeug zu einem sprechen. Ich sitze da und schaue über die Wolken und sehe die Sonne. Und plötzlich spricht der Heilige Geist, gib mir ein Wort. Gehe oder gehst du die zweite Meile? Bist du bereit, die zweite Meile zu gehen? Was es auch immer heißt. Und der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Johannes, gehst du die zweite Meile? Was ist die zweite Meile? Habe ich dann gefragt, noch ehe ich gelandet bin, hat Gott mir gezeigt, was die zweite Meile ist. Das, was du tun musst, das musst du sowieso tun. Du musst hierher kommen, so oder so. Aber die zweite Meile, noch eine Runde drehen, das ist die zweite Meile. Du musst dein Opfer so oder so geben. Die zweite Meile ist das Zusätzliche. Und dann habe ich eine Botschaft für Rumänien auch bekommen, wo ich dann gelandet bin, die zweite Meile. Ich habe durch halb Rumänien diese Predigt gehalten vor der zweiten Meile. Das hat mich so ergriffen und so erfasst. Gehen wir die zweite Meile. Nehmen wir diesen Reservekanister mit. Ist nicht nötig, aber doch zusätzlich. Wer weiß, was da passiert. Wir müssen sowieso in die Versammlung gehen. Warum sollen wir nicht noch jemanden mitnehmen? Dass ich nicht allein den Weg gehe. Also die zweite Meile, was es auch immer bedeutet in deinem Leben, noch zusätzlich mehr als ich soll. Das ist, was Segen ist. Denn die erste Meile, auf der liegt kein Segen. Für die erste Meile habe ich auch keine Verheißung in der Heiligen Schrift. Aber ich habe eine Verheißung auf die zweite Meile. Die zweite Meile ist die gesegnete Meile, die du nicht musst. Was ihr einem der Geringsten getan habt. Ich muss es nicht, aber was ich trotzdem tue, da liegt Segen drauf. Ich muss das eine nicht tun. Also das, was du nicht tun musst, darauf liegt ein großer Segen. Du musst nicht den Kanister mitnehmen. Aber es wäre gut, wenn du mitgenommen hättest. Wenn du der Geistesleitung gefolgt hättest. Wer weiß, wenn du dann, auch wenn es ein Umweg ist, dich von dieser Geistesleitung hättest leiten lassen. Die zweite Meile. Nicht in dem, wie man von sich ausgeht, sondern wie Gott einen führt und leitet. Im Sechstagekrieg in Israel, als ich unten war, kurz danach, da habe ich Leute kennengelernt und sogar Leute in der Armee, die gedient haben. Und dann hat mir jemand aus einer Armee-Panzerbrigade erzählt ein Zeugnis, da ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das hörte. Dann sagte er, ich bin am Leben, weil ich der Geistesleitung folgte, sagte er. Der Geistesleitung. Eine Frau führte die Kompanie dieser Armee an, diese Panzerbrigade an, und plötzlich lässt sie diese ganzen Panzerkolonne einfach, obwohl der Weg gerade ausgeht, lässt sie sie ausscheren und fährt durch die Wüste querfeldein und dann nach ein paar Meilen fährt sie wieder auf die Straße weiter. Hinter mir, einige Panzer dachten, die spinnt. Warum fahre ich nicht geradeaus weiter diesen Weg? Warum mache ich diesen kleinen Umweg, diesen Schlenker da? Und der Kollege ist gefahren und ist auf eine Mine raufgefahren und so weiter. Und dann erzählte die Frau, die diese Brigade leitete, ich habe da so eine Säule gesehen. Und ich musste hier diese Säule umfahren. Ich habe irgendwie etwas gesehen, das war da, und ich habe eine Eingebung gehabt, ich muss sie umfahren. Bist du bereit, der Geistesleitung zu folgen? So viel Unheil passiert in unserem Leben, weil wir denken, ich gehe gerade den kürzesten Weg. Manchmal musst du Umleitung gehen in deinem Leben und das führt dich erst zum Ziel. Das erhält dein Leben. Hier diese Leute, diese fünf Klugen, die haben einen Kanister mitgenommen und das hat sie überleben lassen. Ein Zusatzgefäß. Geistesleitung ist nicht von dem ausgehen, was du denkst, sondern was der Geist, deinem Geist sagt. Die Bibel sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. So. Hier geht es in dieser Geschichte von diesen klugen und törichten Jungfrauen um das Innenleben. Wie ist unser Innenleben? Nicht nur das äußere Leben. Das äußere Leben kann perfekt sein. Die Lampe kann wunderbar sein. Aber wisst ihr, was der Herr sucht? Nicht nur Blätter, der Herr sucht Frucht. An diesem Feigenbaum, er sucht nicht Blätter. Und es ist eigentlich eine verrückte Geschichte, auch das mit dem Feigenbaum. Zu dieser, eigentlich, er will Frucht haben und er will nicht die Blätter haben. Die Zeit ist noch nicht, dass der Feigenbaum Blätter trägt und so weiter. Aber, und dafür sucht er schon Frucht. Wisst ihr, Gott setzt die Betonung, oder der Herr, der Heilige Geist, setzt die Betonung auf die Frucht und nicht nur auf die Blätter. Vielleicht hast du nicht ein christlich ausgeprägtes Leben. Du bist nicht in der Gemeinde und betest mit emporgehobenen Händen oder in Sprachen oder wie auch immer, hast keine einzige Gabe und nichts. Aber du hast Frucht, du hast Liebe. Bei Gott zählt Liebe. Das ist viel wichtiger. Und wie sieht's mit der Liebe aus? Ja, ich glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber wie sieht's mit Liebe aus? Die zweite Meile. Es ist gar nicht die Zeit für die Früchte. Zuerst müssen zuerst Blätter sein. Zuerst muss der Baum blühen. Aber der Herr macht sowas Verrücktes. Er sucht an diesem Feigenbaum, wo es nicht die Zeit ist, sucht Früchte. Weil er möchte nicht das ganze religiöse Tamtam. Wir haben heute so viele religiösen Tamtam. Wenn du durchgehst, Kirchentag hin und Kirchentag her, Konferenzen, welche Art auch immer, so viel religiösen Tamtam. Wenn du Bücher anguckst und Büchermarkt, so viel Tamtam. Was der Herr sucht, ist Frucht. Wo erfährst du Frucht? Frucht muss zuerst mal reifen, zuerst in der Knolle. Und dann kommt erst, zuerst eine Blüte natürlich, der normale Weg, aber dann, und es muss reifen, diese Frucht. Und der Herr sucht Frucht. Es muss was von innen her aufgehen. Da muss was passieren. Und das ist, was der Herr sucht, die zweite Meile. Nicht nur die Blätter, die zweite Meile, die Frucht. Das ist die zweite Sache. Weißt du, wir haben immer Werke des Geistes. Oh, geistliche Kriegsführung. Oder so. Gott sucht nicht die geistliche Kriegsführung, Gott sucht Frucht des Heiligen Geistes. Und weißt du, was die Frucht des Heiligen Geistes ist? Käsekuchen, ha? Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und dann ist noch eine von diesen Früchten, wo die meisten Leute nicht verstehen, was es ist. Luther übersetzt es dummerweise ganz komisch. Keuschheit. Das hat nichts mit Sex zu tun, sondern Selbstkontrolle. Eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wie viele Gotteskinder üben Selbstkontrolle? Die haben sich nicht im Griff, ihre Nerven nicht im Griff, ihr Temperament nicht im Griff, ihr Charakter nicht im Griff. Und das ist eine der letzten Früchte, Selbstkontrolle, genauso wie Zungenreden, eine der kleinsten Gaben. Aber wenn das da nicht klappt, wo soll es dann klappen? Bei den Großen natürlich. Ein neues Gebot gebe ich euch. Johannes 13. Füße waschen. Einander dienen. Einander annehmen. So, wie kriege ich ein Zusatzgefäß? Herr, ich möchte wirklich meinen Weg mit dir gehen, ich möchte wirklich mein Ziel erreichen, ich möchte nicht verfehlen, ich möchte nicht 40 Jahre in den Gottesdienst gerannt sein und am Schluss bin ich wirklich gerettet, bin ich nicht gerettet. Und viele Männer Gottes, die haben große Krise, die sogar anderen gepredigt haben und dann haben sie eine Krise, bin ich überhaupt gerettet? Bin ich Kind Gottes? Jonathan Paul hier, der auf der Bismarckstraße beerdigt ist, der Begründer der Müllheimer Bewegung, Pfingstbewegung, er war krank und habe ich alles recht gemacht? Und dann fängt man zu zweifeln, der Teufel kommt noch dazu, dass du anfängst zu zweifeln im letzten Moment, habe ich alles recht gemacht? Und es ist eine gute Frage, dass du so hinterfragt wirst, habe ich alles recht gemacht? Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und so weiter und ja, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Aber reicht das aus, wenn die Lampe verlöscht? So, wir sollten uns hinterfragen, was bleibt, wenn das Feuer über unser Leben gegangen ist, das Feuer des Heiligen Geistes? Die Törichten, die sind an dem Punkt angekommen, ihre Lampe angezündet, es brennt vielleicht für einen Augenblick und dann geht es aus. Sie stagnieren, das Licht geht aus. Die Klugen dagegen, die sagen, wir können noch nachfüllen. Da ist noch Öl da für uns. Noch eine Flasche, ein Gefäßöl. Sie waren überdurchschnittlich. Und nicht das Durchschnittliche vom Christentum, das können alle. Das sind die Namenschristen, die sind alle durchschnittlich. Aber Gott will, dass du geistlich überdurchschnittlich bist. Also sagst du, wie bitte? Der Herr Jesus sagt, in einem der Evangelien, unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Weißt du, dann kannst du erst auf die Pharisäer schimpfen und Schriftgelehrten, wenn deine Gerechtigkeit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Klugen haben etwas Zusätzliches gemacht, noch mehr Mühe auf sich genommen, noch mehr als die Opfer verlangten, die haben auch noch mehr geopfert, als sie sollten. Die haben nicht gerechnet, aber wisst ihr, genau das ist es. Wir rechnen zu viel. Wenn wir den Segen Gottes haben möchten, wir müssen aufhören zu rechnen. Die Törichten natürlich, die haben geschlafen, das ist uns egal. Ich erfülle meine Pflicht. Bin brav, anständig und so weiter. In meiner Bibel, wenn ich aufmerksam meine Bibel studiere, Gott ist nicht nur daran interessiert, dass wir keine faulen Früchte bringen. Und da sind die meisten Christen so besorgt, keine faulen Früchte zu bringen. Ach, ich möchte niemand verletzen, ich möchte keinem Schaden zufügen, ich möchte niemand zu direkt werden. Also sie bringen keine faulen Früchte. Das ist nicht, was Gott sucht und was Gott wartet. Wisst ihr, was Gott sucht und was er wartet? Dass wir gute Frucht bringen. Und wenn du gute Früchte bringst, weil es zwischendurch kann mal eine faule Frucht sein, da geht die Welt nicht unter. Aber wir wollen die reine Lehre, die reine Wahrheit, das perfekte Christentum. Gott möchte ganz was anderes. Nicht nur das Reine, er möchte Liebe. Gehorsam ist besser als Opfer. Die Törichten und die Klugen, die haben ihr Talent bewahrt, das Gott ihnen gegeben hat. Die haben schön die Lehre bewahrt, die haben die Tugenden bewahrt, die haben den Glauben bewahrt, die haben die Bibel bewahrt, die haben die richtige Übersetzung auch gehabt bei der Bibel. Aber das wollte Gott gar nicht wissen. Gott hat Talente gegeben. Und jedem gab er etwas, 3 und 5 Talente und was weiß ich wie viel. Und die haben gewuchert. Und wenn du wucherst, ich warne dich, fang an nicht zu wuchern, das kannst du verlieren. Jetzt mit dem Geld, wenn du jetzt dein Geld auf die Bank trägst, Es kann plötzlich passieren, dass du nichts mehr hast. Also, sie sind bereit gewesen, Risiko einzugehen. Sie wucherten. Und dann, als daher der Tag der Abrechnung kommt, dann kommen sie und sagen, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, ich habe 2 dazu gewonnen. Herr, du hast mir 3 Talente gegeben, ich habe 3 weitere dazu gewonnen. Und der 5., der hat den größten Risiko gehabt. Und du hast mir weitere Talente gegeben. Oder ich habe weitere Talente bekommen. Und dann kommt der andere, der Anständige, holt sein Taschentuch raus und packt es dann alles schön hin. Herr, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Du erntest, wo du nicht siehst und so weiter. Und hier hast du dein Talent mit bestem Dank zurück. Ich habe es wunderbar bewahrt. Gott braucht keine Bewahrer. Er kann sich selbst beschützen und selbst auf sich aufpassen, wenn er will. Lass einen Löwen aus dem Zoo hier raus und er wird sich selbst verteidigen. Gott braucht keine Bewahrer. Gott braucht Menschen, die das, was er einem gegeben hat, wuchern, umsetzen, Gewinn bringen, nutzen, produktiv sind. Das Zusätzliche. Auf das ist, worauf der Herr Wert legt. Nicht nur, dass deine Lampe leuchtet, sondern dass du Öl hast, mehr als die anderen. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der schriftgelehrten Pharisäer. In den Sendschreiben heißt es, da werden die Törichten nochmals angesprochen, da heißt es von dieser Gemeinde, du bist aktiv, du hast das und so weiter, aber du sagst, ich bin gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du blind, jammerlich und bloßend und so weiter und elend. Törichte haben über sich selbst den Überblick verloren. Die denken, wir sind gut, also so gut, wie wir sind. Weißt du, wenn du dann die Törichten anschaust, die denken, sie sind die besten Christen auf der ganzen Welt. Wir sind Heilige, die sind nichts und die sind nichts und die sind nichts. Und die können über alle anderen richten und urteilen, die sind nicht so weit wie wir. Und du weißt nicht, dass du nackt, bloß und jämmerlich bist. Die Törichten sind mit sich selbst zufrieden, mit ihrem Zustand, wo sie gerade drin sind. Und die Törichten sind entsetzt über die Klugen. Wie können die doch da in der Nazareth-Kirchstraße so verrückt sein? Und 7 Tage Gottesdienst in der Woche machen oder 8 Gottesdienst in einer Woche. Zu viel. Wo geht noch heute? Als ich in den USA war, ich fahre so über Land. Weißt du, in den USA, in Amerika kannst du in den meisten Gemeinden nur Sonntagmorgens und Mittwochabends Gottesdienst halten. Früher hat man Sonntagabends Gottesdienst gehabt und du bist einem abgefallen, wenn du Sonntagabends nicht in den Gottesdienst gegangen bist. Heute, du musst fragen, welche Gemeinde hat noch Sonntagabends Gottesdienst? und nur noch Sonntagmorgens und mittwochs haben die Gottesdienst. Die ganze Woche, da sind sie beim Picknick oder sonst wo, beim Fischen. Das ist das normale, schöne Christentum der westlichen Welt. Wo sind die Menschen, die durchbeten, auch wenn sie nicht beten müssen? Weißt du, das ist Zusatz, die zweite Meile. Die missionieren, obwohl sie gar nicht müssen und nicht einmal dürfen. Ist verboten. Und dann wundert man sich, wenn man vor verschlossenen Türen steht, wenn Gott unser Gebet nicht beantwortet. Heute Abend ist mir ein Anliegen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Wir brauchen eine Reserve. Wenn es mal schlecht wird, wenn es kein Geld gibt, wenn du nicht weißt, wo es zu essen mehr gibt und wenn du keine Orientierung mehr hast, wenn alles Kopf steht, wenn du mal im Stau stehst. Also ich fahre nie weite Strecken, ohne dass ich meinen Tank vollgetankt habe. Werde nie mehr machen. Ich weiß, was es ist. Dann plötzlich unterwegs stehst du im Stau eine Stunde, zwei Stunden, einen halben Tag. Und es ist eiskalt und Motor willst du laufen lassen und frieren möchtest auch nicht. Weißt du, oder wenn es Verspätungen mal gibt oder es anders kommt, als du gedacht hast. Um Mitternacht kommt der Bräutigam. Alle sind schläfrig. Alle ihre Lampen sind erloschen. Alle sind müde und träge. Allen geht's schlecht. Wenn es einmal irgendwo jemand schlecht geht, geht's allen schlecht. Auch den Christen. Glaub nicht, dass es den Christen anders geht. Wenn ein Krieg ist, nehmen wir mal einen Krieg, eine Dürre, da kannst du noch so fromm sein, auch dir wird schlecht gehen. Wenn Inflation ist, geht's allen schlecht. Aber der Christ hat mehr Energie und mehr Kraft, es zu verkraften, zu ertragen, gelassen zu sein. Ach, wir haben einen Herrn, der Wunder wirkt, wir nehmen das Brot, wir werden es brechen und wir werden austeilen und wir werden unsere Gemeinde speisen. Wir werden noch Suppenküchen was vielleicht machen hier, aber mit ganz was anderes. Wir werden Wasser reinschütten und Knödel werden drin sein. Irgendjemand hat noch so Pulver irgendwo zu Hause, das rühren wir an. Weißt du, aber das muss dir auch schmecken nachher. Und das muss bekommen haben. Ich habe in St. Petersburg eine Suppenküche hier von der Armee bekommen und dort aufgebaut. Bis fast 1000 Esseneinheiten. Nach einem Jahr bin ich mal in St. Petersburg besucht, dort die Suppenküche und fragt die Geschwister, wie läuft das und so weiter. Wir haben von Uppsala, also Schweden, Fertignahrung bekommen. Dann schreiben sie doch Leserbriefe in Zeitungen pro und contra. Also die aus dem Westen da und so weiter. Wir brauchen Kartoffeln und Speck in und so weiter und nicht so Fertignahrung, wo angerührt ist und dergleichen. Und die möchten Speck und Kartoffeln haben. Also die sind nicht zufrieden mit dem, was wir geben. Wir tun ja nur aus Liebe. Aber du siehst, manchmal ist Liebe gar nicht mal so angebracht. Und manchmal kommt die Liebe auch gar nicht an, dass ich gedacht habe, die sollen die Küche übernehmen und sollen sich Speck selber besorgen und Kartoffeln auch irgendwo buddeln. Weißt du, man setzt sich ein, man bringt Opfer. Weißt du, die Ungerechtigkeit nimmt so überhand in dieser Welt. Und das ist die Frage, machst du es trotzdem? Dienst du trotzdem? Das ist die zweite Meile. Am liebsten würdest du alles zumachen, dicht machen, Strom abschalten. Die sollen selbst ihren Speck gucken. Aber dann tun die armen Leute, die doch tatsächlich kommen zum Essen und Hunger haben. Wir haben einen Auftrag. Wir sollten mehr Liebe haben, als die anderen haben. Nicht nur Affenliebe, sondern mehr Liebe, als die anderen haben. Was tust du besonders, wenn du die liebst, die dich auch lieben? Dazu brauchst du und ich keinen Heiligen Geist. Die zu lieben, die mir so sympathisch sind, die mir gefallen, die mich unterstützen, die für mich beten, die hierher kommen. Aber weißt du, wir tun etwas Besonderes, wenn wir sogar die Hässlichen, die Störenfried, der Aufsässigen, die einem auf die Nerven tanzen und übel machen und so weiter und einen ins Bein legen und einen zu Fall bringen wollen. Wenn wir die lieben, wenn ich den Heiland anschaue, ich bin über den Herrn Jesus sehr entsetzt. Er sagt, Herr Jesus, wie konntest du die Schriftgelehrten und Pharisäer ertragen? Und das ist entsetzlich. Ob jetzt Lukas oder Markus oder Matthäus, immer wieder die Pharisäer. Und mit denen diskutiert er, zu denen geht er sogar noch hin und mit denen redet er. Er geht die zweite Meile. Er hätte es nicht müssen. Der Herr Jesus ist die zweite Meile gegangen auch. Für ihn hätte es ausgereicht, um die Juden zu erlösen, am Kreuz zu hängen. Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Das hätte vollkommen ausgereicht. Er hätte nicht mehr machen müssen. Nur einfach sich da festnageln und annageln lassen, hätte für unsere und der Juden ihre Erlösung und die Erfüllung des Gesetzes vollkommen ausgereicht. Aber was macht der Herr Jesus? Er lässt sich noch eine Dornenkrone aufsetzen. Obwohl es nirgendwo in der Bibel drinsteht, dass er eine Dornenkrone aufsetzen muss. Aber er tut es, damit er uns von dem Fluch Adams erlösen kann. Nicht nur vom Fluch des Gesetzes, sondern auch vom Fluch Adams. Dornen und Disteln sollen auf deinem Weg wachsen. Und diese lässt er sich aufsetzen, steht nirgendwo drin, dass er das machen muss. Und das zweite Gefäß mit Öl, dieses Zusatzgefäß ist, dass du Dinge tust, die du gar nicht tun musst. Die nicht einmal in der Bibel womöglich stehen. Viele Leute sagen, ja, ich muss das nicht tun, was nicht in der Bibel drin steht. Ich sag dir, in der Bibel steht vieles nicht. Und als Christ wird von dir erwartet, dass du es tust, dass du Frucht bringst. Zu deiner Zeit. Es wird nicht erwartet, dass du die Amerikaner liebst. Die hat es dann damals gar nicht gegeben. Oder die Russen. Aber wir sollen alle lieben. Auch die Sonderlichen. Was das für Leute auch immer sind. So, es gibt viel Arbeit, um Frucht zu bringen. Dieses zusätzliche Gefäß. Das, was nicht in der Bibel drin steht. Steht in der Bibel, als der barmherzige Samariter vorbeigegangen ist und diesen Mann da unter den Räubern saß, es hätte genügt, dass er genauso vormacht, wie die anderen auch vorbeigeht. Es wäre kein Verbrechen für ihn gewesen, wenn er den da liegen ließ, denn der fromme Levit und der Priester hat es getan. Und er kann seinen Gott anbeten oder Komplexe und machte das auch. Aber der barmherzige Samariter, was macht er? Der bückt sich, nimmt sein Öl, sein Wein und reinigt die Wunden und verbindet ihn, setzt auf seinen Esel, bringt ihn in die Herberge und bemuttert ihn. Und dann sagt er, und wenn noch was fehlt, wenn ich zurückkomme, bezahle ich noch. Das ist die zweite Meile. Er muss es nicht. Er musste nicht, er hätte mit seinem Esel weiterreiten und geradeaus gucken, ich muss in den Tempel, ich gehe zum Gottesdienst. Was ist die zweite Meile? Hier ein Berliner Rabbi, vor der Hitlerzeit noch. Die haben Versöhnungstag, feiern ihren Versöhnungstag. Und der Rabbi sollte den Gottesdienst halten. Und was ist passiert? Der Rabbi ist nicht da. Und die Geschwister warten, die Synagoge ist voll. Und alle warten auf den Rabbi, der hat heute die Leitung und der ist nicht da. Und dann kommt er schließlich angerast, schon über die Zeit, und stellt sich vorne und sagt, liebe Gemeinde, heute habe ich schon meinen Gottesdienst getan. Und sagt, ich bin vorbeigegangen an einem Haus, wo unsere Geschwister wohnen. Und da war ein kleines Mädchen, weinte. Und die Mutter war hier in der Synagoge, die sitzt unter uns. Und ich habe das Kind im Schlaf gewiegt. Und als es dann schlief, bin ich zu euch gekommen. Ich habe meinem Gott schon gedient. Was ihr einem der Kleinen, dem Geringen getan habt, habt ihr mir getan. Ich will nur anregen. Um Mitternacht. Alles Große passiert immer in der Bibel um Mitternacht. Alles, was unnötig ist. Unnötig. Das, was du gar nicht brauchst oder musst. Oder nicht einmal vorgeschrieben ist, nicht einmal erwartet wird. Was so überflüssig ist. Genau das ist das, worauf Gottes Segen liegt. Reserve war den Törichten unnötig. Wozu brauche ich Vorrat? Wozu brauchst du Vorrat? Wenn alles gut geht, brauchst du keinen Vorrat. Du brauchst nur Vorrat, wenn es schlecht geht. Wenn es nicht mehr zu kaufen ist, wenn die Regale leer sind, wenn der Krieg ausgebrochen ist, die Not. Wenn alles zu ist, wenn kein Geld aus dem Automaten mehr rauskommt. Reserve wird angesammelt in Notzeiten angelegt. Und die meisten rechnen damit gar nicht. Und Gott kann Dumme nicht segnen. Törichte kann er nicht segnen. Hier in dieser Geschichte sehe ich ganz deutlich, Dumme kann er nicht segnen. Ich habe ein anderes Bild in der Bibel. Pharao hat einen schrecklichen Traum. Er steht am Nil und er sieht 7 fette Kühe und 7 magere Kühe. Und dann sieht er 7 fette Ähren und 7 magere Ähren, ist entsetzt und sagt, was ist los? Wer kann mir diesen Traum deuten? Und dann kommt Josef, ein geistgesalbter, ein geisterfüllter Mann, junger Mann, der aber im Knast noch sitzt. Und der sagt, Pharao, ich weiß, was die Sache los ist. Jetzt kommen fette Jahre. Und in den fetten Jahren musst du sammeln, so viel du kannst. Und dann sagt er, ich mache dir einen Vorschlag, baue Scheunen, Silos oder was es auch immer ist, Lagerhäuser. Und wir sammeln in diesen fetten Jahren, da wo die Leute großzügig sind und große Ernten haben, wir sammeln. Nach 7 Jahren wird die Hungersnot kommen. Und man sammelt Reserve in fetten Jahren, in guten Zeiten. Weißt du, es kommt der Punkt, wo es nicht mehr geht. Viele Frauen möchten gerne ein Kind haben, aber es geht nicht mehr. Die Zeit ist abgelaufen, die Uhr ist abgelaufen. Wir sollten also in der Zeit, wo es lange es gut geht, solange das alles noch funktioniert, solange es fette Jahre sind, solange man jung ist, solange man Kraft hat, solange man guten Geistes ist und guten Mutes und solange man die Mittel hat, wir sollten handeln. Es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Das ist diese Geschichte. Das Reich Gottes. Und da sind wir mittendrin hier. Es kann plötzlich ganz anders werden. Der Wind kann sich drehen. Und das ganz schnell. Plötzlich, schneller als du gedacht hast. Plötzlich, um Mitternacht, kommen die Herolde. Auf! Aufstehen, unser Bräutigam kommt. Aber plötzlich ist alles leer. Alles verbraucht. Nichts mehr da. Weißt, plötzlich können deine Pläne durcheinander geworfen werden. Und was ist dann? Hast du Plan B, Plan C, Plan D für dein Leben? Wenn ein Plan nicht greift, und was ist mit dem nächsten Plan? Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Hast du mit der Katastrophe in deinem Leben schon gerechnet? Stell dir mal vor, du könntest arbeitslos werden, und zwar über Nacht. Du könntest krank werden. Du könntest ein Bein verlieren. Rechnest du mit dem Schlimmsten? Mein Lehrer, der war sehr schlau, der hat uns nicht nur Lesen und Schreiben beigebracht, der hat uns etwas gesagt. Wir sollen unsere Erwartungen ganz tief unten ansetzen. Ganz tief unten ansetzen. Wir sollen eigentlich nichts erwarten. Und dann sind wir froh, wenn es anders kommt, als wir gedacht haben. Die meisten Christen erwarten ganz hoch oben. Und dann sind sie entsetzt, dass es alles gar nichts kommt. Wenn du deine Erwartungen ganz tief ansetzt, mit nichts, null, und dann kommt es doch anders, dann kannst du Halleluja sagen. Aber die viele Gotteskinder, die schweben auf der Wolke Nummer 7 oder 77 oder 777. Und dann sind sie entsetzt, wenn sie plötzlich darunter auf den Teppich wieder müssen, vor der Tür sitzen. Das Öl ist ein Bild für die Salbung, für das Zusätzliche, vielleicht für Zungensprechen. Was hilft mir Zungensprechen? Mir reicht es, wenn ich Deutsch sprechen kann. Aber es liegt doch viel dahinter und steckt dahinter. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich diene? Ich könnte mich genauso ins Bett legen und schlafen und nur einmal im Monat predigen. Könnte ich auch machen. Könnte auch leben. Verstehst du? Weißt du, was habe ich davon? Viele fragen sich, was habe ich davon? Was springt mir dabei raus? Und die Bibel sagt, wer das Werk des Herrn tut, der soll nicht lässig das Werk des Herrn treiben. Wenn du einen Auftrag hast, sogar mehr tun, als du solltest. Denn wer weiß, wenn das eine nichts ist, dann hat das was anderes Sinn gehabt. In der Bibel gibt es so komische manchmal Anweisungen. Du solltest also Sachen tun, mehr tun, als du solltest. Vielleicht, wenn das eine nichts ist, dann ist das andere was. Als Mensch solltest du dein Leben aufbauen. Und ich rate Leute, die also mit Geld was zu tun haben und Geld im Blut haben und Geld verdienen wollen und reich werden wollen, die sollten nie auf eine Sache ihr nicht nur auf ein Pferd ihr Leben setzen, die sollten auf 3 Beine stehen. Die sollten entweder das und das noch und das noch. Sie sollten also 3 Sachen, 2, 3 Sachen mindestens haben. Wenn das eine nichts ist, ist das andere immer noch. Und so war das auch zusätzlich. Wenn der Bräutigam verzieht, dann haben wir noch Öl in unserer Lampe. Dann werden wir nie in Verlegenheit kommen. Du solltest immer, wenn du aus dem Haus gehst, immer ein Wort Gottes haben. Wer weiß, vielleicht brauchst du es. Du sollst jedes Mal dich unter dem Schutz Gottes bringen, auch wenn an dem Tag nichts passiert. Aber du bist geschützt, bedeckt mit seinem kostbaren Blut. Wir sollten immer denken, auch wenn es nichts passiert, ich habe mein Leben auf einem guten Fundament gebaut, auf eine feste, stabile, unbewegliche Säule. So, sie haben vorgesorgt, Sie haben an alles gedacht. Hast du wirklich als ein reifer, mündiger Christ an alles gedacht? Ja, mir kann nichts passieren. Aber ich sage dir noch eine Wahrheit. An alle älteren Leute möchte ich eine Wahrheit sagen. Die meisten Dummheiten und Blödheiten und Torheiten haben die Menschen der Bibel im Alter gemacht. Da steht zwar, Herr, gedenke nicht der Sünde der Jugend. Aber denk nur an David, denk an all die, ich könnte dir alle Heiligen auflisten, die haben alle Dummheiten im Alter gemacht. Weil sie denken, das geht automatisch. Uns kann nichts mehr passieren. Ich kann nicht mehr fallen. Bin schon so stabil gegründet. Wer da stehe, der sehe zu, dass er nicht falle, heißt in der Bibel. Für Törichte gibt es kein Öl, wir geben nichts. Verkaufen wir nichts. Da gibt's Händler, wenn du brauchst, geh zu deinem Händler. Vorher hätte es auch hingehen können, vielleicht hätte der was verkauft. Und jetzt guck mal, ob der noch was hat. Aber da stehen sie schon alle Schlange. Die wollen alle Öl haben. Und da ist nichts da. Weißt du, wenn du dich in der Jugend leicht machst, wirst du im Alter Schwierigkeiten haben. Ich heule jetzt schon. Kann ich nicht, aber es ist mir manchmal zum Tränen. Die Jugend heutzutage so leichtfertig, ja. Wir werden das schaffen, unsere Väter haben es auch geschafft, aber die haben hart gearbeitet, die Väter und Mütter. Ich denke nur an die Trümmerfrauen. Die haben nicht einfach, der Staat macht es schon. Oder das Sozialamt macht es schon. Nein, nein, wir müssen selbst was tun. Wenn du nicht vorsorgst. John Wesley hat gesagt, spar so viel du kannst, gib so viel du kannst, behalt so viel du kannst. Das ist ein wichtiges, ja, behalt es. So viel du kannst. Und die Frage ist, was kannst du? Eine verlöschende Lampe ist eine Katastrophe. Und die Dummen stehen am Ende ganz schön dumm. Die fetten Jahre sind vorbei. Und jetzt kommen die mageren Jahre. Du hast nicht vorgesorgt. Selbst Christen, ich denke nur die heilige Familie Jakob und seine Söhne, die haben nicht vorgesorgt, obwohl sie, ja, den Gott Jahwe, den allmächtigen Gott Vater des Abraham und Isaaks kannten. Sie haben nicht vorgesorgt, weil sie den Josef nicht hatten. Der Josef hätte ihnen gesagt, sorgt vor. Aber sie haben den Propheten verkauft, sie haben den prophetischen Geist nicht gehabt. Das ist dieses zusätzliche, das prophetische. Sie haben das inspirierte Wort Gottes nicht gehabt, dieses Rema-Wort. Sie haben nur Logos gehabt. Viele Christen, die leben nur von Logos. Es steht geschrieben. Der Teufel weiß auch, was da geschrieben steht. Aber was du brauchst, ist Rema. Das ist, dass der Heilige Geist dich inspiriert im richtigen Augenblick mit dem richtigen Wort. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, das durch seinen Mund geht, dass er spricht, Rema. Der Glaube kommt aus dem Rema, aus dem inspirierten Wort, nicht aus der Bibel. Das Predigen kommt aus der Bibel. Die Predigt kommt aus dem Wort, aus der Schrift. Aber das Rema ist das gesprochene Wort. Deshalb, du kannst viel Bibel lesen, in aller Liebe, Gott segne dich. Die Bibel wird dich nicht weiterbringen. Was dich weiterbringt, was deinen Glauben aufbaut, ist die Predigt. Auf die törichte Predigt. Ja, du musst nicht eine perfekte Predigt hören. Meistens hilft die törichte Predigt mehr als die superintelligente und schön aufgebaute Predigt. Gott spricht durch sein Wort. Und irgendwo ein Satz, ein Fetzen bleibt hängen. Und das ist genau das, was du brauchst. Irgendwann ist dann zu spät. Wir wissen, in der Endzeit, da werden die Leute an einem Rockzipfel eines Juden hängen. Bitte, hab ein Wort. Hast du ein Wort für mich? Ein Propheten könnte es auch sein. Da ist zu spät. Es gibt eine Zeit, wo Gott nicht mehr spricht. Und die wird es geben. Eigentlich von Maleachim bis Johannes den Täufer war eine Zeit von fast 400 Jahren. Gott hat nicht mehr gesprochen. Und da kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Hat nicht mehr gesprochen. Weil die Menschen das ignoriert hatten irgendwo. Und Gott sprach nicht mehr. Und es ist nicht immer, dass Gott zu einem spricht. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Heute. Wenn ihr seine Stimme hört. Wenn Gott spricht, das ist die Gnadenzeit. Deshalb, wir sollten die Gnadenzeit auskaufen und was er euch sagt, das tut. Das Zusätzliche. Das, was ihr nicht, was gar nicht gesagt wird. Weißt, ich predige, aber irgendetwas wird nicht gesagt, aber das, was, da, die zweite Meile, die muss dir aufgehen. Was ist für dich die zweite Meile? Dann ist die Tür verschlossen und wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Deshalb sagt die Heilige Schrift, kauf die Zeit aus. In der Welt ist draußen eine Verschwörung voll im Gange. Freimaurer, Humanisten, Kommunisten, Kapitalisten und alle Isten. Sie sind aktiv, versuchen eine neue Weltordnung zu schaffen und versuchen uns zu vereinnahmen. Aber es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät für die Nationen, so wie es einst im Dritten Reich oder in den 30er Jahren für die Welt, beim Hitler damals. Alle mussten dann mitmachen und dann konnten sie sich nicht mehr entziehen und sagen, ich nicht. Die waren alle mitgefangen, mitgehangen. Du konntest nicht einmal untertauchen. Und ich sag dir, wenn du nicht aufpasst, wenn du heute nicht voll Heiligen Geistes bist, kannst nicht mehr untertauchen. Die Tür ist zu. Wird zu sein. Und es gibt kein Untertauchen mehr. Aber die ersten Christen in Jerusalem, was haben die gemacht? Die haben auf Eingebung des Heiligen Geistes alles verscherbelt. Haus und Hof, die Garage sogar noch mit. Alles verkauft und bringen das Geld in die Gemeinde. Verrückt. Spinner. Die werden alle arm und die werden noch ganz schön dumm gucken. Haben vielleicht die Törichten gedacht, die Frommen, die Pharisäer. Ihr seid doch nicht vernünftig, was ihr da macht. Leute, seid doch vernünftig. Wenn du Gott folgst, ich sag dir ein Geheimnis, manchmal bist du unvernünftig und musst sogar unvernünftig sein. Aber Gott wird dich segnen. Und weißt du, dann ging 70 nach Christus Jerusalem unter, das war sowieso alles dann den Bach runter. Und die Christen haben nichts zu beweinen gehabt. Wir haben ja unser Schäfchen im Trocknen. Und dann sind sie nach Pela umgezogen oder auf der anderen Seite vom Jordan und haben sich dort niedergelassen als die Christengemeinde. Und die hatten ihr Schäfchen im Trocknen, weil sie auf den Geist gehört haben. Hör auf den Geist. Hör auf die Eingebung Gottes und Gott wird dich segnen. Ich war auch mal so verrückt. Bin heute noch immer. Kann es nicht lassen. Tut mir leid. Ich habe gepredigt, ich habe Freiversammlung gehabt. Freitags und samstags und sonntags. Das Wochenende war dann Gottesdienst abends, Leute eingeladen zu Missionsversammlungen und war so aktiv, ich habe keine Zeit für mich mehr gehabt und ein paar Sachen erlebt. Ich will nur ganz schnell was anderes sagen, aber dann war so aktiv, das war 1967, ich habe gehört, Jerusalem ist gefallen und die Zeit der Heiden ist bald rum, Halleluja, und habe gesagt, Leute, ihr müsst euch bekehren, Jesus kommt bald wieder. Ja. Das ist bis heute natürlich nicht gekommen. Ich bin auch nicht traurig deswegen. Ich bin eigentlich froh, dass er noch nicht gekommen ist. Das ist Gnade, ich hätte euch gar nicht kennengelernt, wäre euch gar nicht begegnet. Aber was war? Dann kommt doch ein Mann, Geschäftsmann, und sagt, Herr Matudis, Sie brauchen ein bisschen Entspannung, nicht nur predigen. Ich habe da so ein Grundstück bei Endersbach, irgendwo da hinter Stuttgart. Ich gebe sie Ihnen, aber wissen Sie, das machen wir amtlich. Sie geben mir 10 D-Mark und wir gehen zum Notar und kaufen so für 10 D-Mark. Ich habe das Grundstück gar nicht gesehen. Ich bin zum Notar gegangen, habe gekauft. Es ist in der Bibel auch solche Geschichten. Ich muss das die Ochsen besehen, die ich gekauft habe. Verstehst du? Man kann Christen kaufen, manchmal so gar nicht gesehen zu haben, was sie, und dann machen da ein Geschäft und ich bin dann beim Notar. So ist, sie sind jetzt Eigentümer von diesem Grundstück, ich gucke die Parzelle, wie es im Grundbuch eingetragen wird, fahre hin. Ach, lieber Gott, vergib mir. Lauter Dornengestrüpp. So viel Dornen, die Dornen waren größer als ich selber. Und alles voll mit Dornengestrüpp. Dann wusste ich, warum er mir das für 10 D-Mark verkauft hat. Jetzt habe ich überlegt, was soll ich machen? Und dann habe ich angefangen, die Dornen zu roten. Das war meine erste Beschäftigung. Und das war 6-7 Ar Grundstück. Und die alle Dornen zu befreien, das war so Hanggrundstück. Ich war fertig, die Wurzeln alle rauszumachen. Verstehst du, geschenkt ist gut. Aber dann, was nachher hinter dem Geschenk dran ist und dran hängt. Okay, habe ich gemacht. Vorher muss ich noch etwas erzählen. Weißt du, wenn du für Gott arbeitest, arbeitet Gott für dich. Und Gott lässt dich nicht lumpen. Das war in meinem Leben so. Da kam ein Rundbrief von Behörden und der Vorgesetzten. Wir müssen ein vermögenswirksames Sparen uns Verträge machen, also anschaffen und so weiter. Und dann schrieb ich meinem Bruder zurück, habe ich gesagt, siehst du nicht, erkennst du nicht die Zeichen der Zeit, Jesus kommt bald wieder und dann willst du groß Vermögen anlegen und groß sparen. Wo sind wir denn? Ich möchte lieber Gott dienen. Das war zuerst die Einleitung zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass er mir das Grundstück für 10 D-Mark verkauft hat. So, ich habe gerodet. die Wurzeln entfernt, eine Hütte hingebaut, verbotenerweise natürlich. Nachher wurde es genehmigt. So immer wieder einen Zaun gezogen, vielleicht 30 Bäume gepflanzt, anständige Bäume, kein Dornengestrüpp. Und dann sind wir von Stuttgart nach Heilbronn gekommen. Jetzt kann ich das Grundstück nicht mehr bewirtschaften. Jetzt muss ich verkaufen. Ich habe noch nie in meinem Lebtag ein Grundstück verkauft. Wie macht man das? Und dann rufe ich Makler an und sage, als wenn ich kaufen möchte, was ich da machen soll. Sagt, da gibt's keine Grundstücke, die machen alles so, wie die bescheiden an einem Tag, an einer Stunde, alle Verkäufer an diesem Platz und dem Meistbieten wird es verkauft. Habe ich gesagt, das mache ich. Ausgeschrieben, alle eingeladen, kommt. Da war alles voll Leute, also reine Völkerwanderung. Und ich habe angefangen ganz niedrig. Ich gebe mehr. Und ich bin am Schluss bei 32.000 Mark angekommen. Und das nur in eineinhalb Jahre. Grundstückeigentümer. Und so weiter. Bei 32, und dann kriege ich schlechtes Gewissen, du wirst noch wegen Wucher angezeigt. Dachte ich mir so. Jetzt mache ich Stopp und dem gebe ich jetzt und fertig. Ich habe nur 10 D-Mark bezahlt und 32.000 habe ich bekommen. Ich will nur eines sagen. Wenn du für Gott arbeitest, arbeitet Gott für dich. Und da sind Seelen gerettet worden, junge Menschen zum Glauben gekommen, Missionare ausgegangen von der Arbeit. Es hat sich gelohnt, aber Gott segnet. Das Zusätzliche. Weißt du dienst Gott, aber Gott sorgt dann für dich. Und während Gott für dich sorgt, sorgst du für ihn. Trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Das kommt nach. Was ich sagen möchte heute, es genügt nicht nur gerettet zu werden. Wir müssen auch Frucht tragen. Lass dich inspirieren, solange du dich inspirieren kannst. Nimm Empfange, solange du empfangen kannst, solange noch eine Zeit des Gebens, solange dir Gott noch austeilt, solange noch der Herr großzügig ist. Es kommt eine Zeit, wo die Tür zu ist, wo auch die Gnade abgeschaltet wird. Tu, solange du noch was tun kannst, solange du noch gut in Form bist, solange du noch eine Möglichkeit hast, solange deine Hände noch nicht gebunden sind. Als Euro eingeführt wurde, kommt eine liebe Schwester zu mir, ich glaube, es war deine Mutter, ich denke, irgendjemand war das, und kommt und sagt, es tut mir so leid, ich kann nur noch die Hälfte geben. Wenn sie früher 200 gegeben hat, sie 100 nur noch Euro geben müssen können. Ich kann jetzt nur noch die Hälfte geben. Und die Zeit kommt, wo wir nur noch ein Viertel oder gar nichts mehr geben können. Aber da sind wir froh, dass sie was gegeben haben. Sage, solange du sagen kannst. Träume, solange du träumen kannst. Solange es Offenbarungen und Visionen und Gesichter gibt. Und es kommt die Zeit, wo Gott schweigt. Und dann, es gab keine Prophetie, keine Weisung mehr. Wir haben solche Zeiten in der Bibel. Wirke, solange es Tag ist, solange die Sonne scheint. Jetzt ist noch die gute Zeit, der Tag des Heils. Bald ist Schluss mit lustig. Das ist meine Botschaft heute. Schluss mit der Freiheit, mit dem Überfluss, mit der Überfütterung, mit der religiösen Vielfalt. Gott schloss beim Noah die Tür zu. Es war zu spät. Und dann konnte selbst der liebe Noah nicht mehr aufmachen, auch wenn es seine Verwandte waren. Die Zeit war vorbei. Heute hast du genug Möglichkeiten noch zu nehmen, um gerettet zu werden und Öl nachzutanken. Es gibt so einen Überfluss, alles da. Hast genug Stoff, um selig zu werden und zu reifen, zu wachsen, sich zu entwickeln, deine Gaben einzusetzen. Aber es kommt die Zeit, wo du das nicht mehr kannst. Aber wenn du es nicht getan hast, wirst du nachher heulen und hätte ich nur mehr gewuchert. Ein Großgrundbesitzer aus Ostpreußen, den habe ich irgendwo unterwegs getroffen und ich habe irgendwo bei Hamburg irgendwo gepredigt. Dann kommt er zu mir und sagt, Bruder, mir tut so leid. Weißt du, ich habe nur Groschen gegeben, wenn ich geopfert habe. Hätte ich nur mehr gegeben, noch mehr getan, dann kamen die Russen, die nahmen uns alles weg. Jetzt kann ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich blank. Hätte ich nur mehr gegeben, sagt dieser Großgrundbesitzer, hätte ich noch mehr getan. Gott ist nicht an reine Christen interessiert und an Bäume, die nur Schatten geben. Er ist interessiert an Menschen, die voll Feuer sind und voll Heiligen Geistes. Hast du zusätzlich Öl mit dir, in dir? Warum sollte ich vielleicht, sagst du? Wunder dich nicht, denn wenn du nachher vor dem Nichts stehst, vor verschlossener Tür. Wie ist jetzt innen drin? Als ich mich auf diese Predigt heute vorbereitete, hat Gott mir gesagt, ich soll euch ein paar heikle, sehr heikle Fragen stellen. Und die möchte ich stellen. Heikle Fragen. Weißt du, was heikle Fragen sind? Wie sieht's bei dir aus mit dem Hören, inneren Hören auf Gott? Hörst du Gott? Spricht Gott zu dir? Nicht die Predigt und so weiter. Spricht er zu dir persönlich? Wie sieht's mit der Geistesleitung bei dir aus? Hast du den Herrn erkannt? Ist dein Leben auf den Herrn ausgerichtet, angelegt? Sie wurden alle schläfrig. Wie sieht dein Innenleben aus? Weißt du, sogar der Apostel, gerade wo Jesus so kämpfen muss im Garten Gethsemane, schlafen doch meine Brüder, Petrus und die ganzen Frommen. Der Teufel sorgt für Schläfrigkeit bei uns Christen. Und Jesus kommt und fragt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wie sieht's innen drin aus bei dir? Der Teufel versucht dich auszuschalten, auszuklammern, auszuschließen, lähmt dich, macht dich müde und so weiter, unfähig was zu tun. Sie nahmen kein Gefäß mit sich. Das ist das Problem gewesen. Sie machten sich nicht draus. Und ich sage euch, Schläfrigkeit ist im Volk Gottes sehr gefährlich. Diese Verblendung, du verlierst alles, was du hast. Und zwar in einem einzigen Augenblick. Die sind so lange unterwegs gewesen. Sie haben so lange gewartet. Die haben so viel Opfer gebracht. Die waren so lange da und ausgeharrt auf den Bräutigam. Und doch nicht erreicht. Die Törichten sagen, ich bin gar reich, wohlhabend. Und Gott sagt, du weißt nicht. Offenbarung 3, Vers 13. Und dann sagt, ich rate dir, dass du von mir kaufst Gold, das im Feuer geläutet ist, damit du wirklich reich bist. Und siehe an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Bist du anständig angezogen? Ganz blöde Frage. Zusätzlich, du kannst auch nackt laufen. Kein Problem. In manchen Ländern laufen sie ganz nackt. Aber bist du anständig sauber angezogen, dass du da vor deinem Gott bestehen kannst? Und sieh an, damit du nicht nackt dastehst, steht in der Bibel, und dich schämen musst. Und dann kaufe Augensalbe für deine Augen, damit du sehen kannst. In Jesaja 55 heißt es, das gibt alles umsonst ohne Geld, solange die Gnadenzeit währt. Nachher ist es zu teuer, kannst nicht mehr bezahlen. Nachher gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Nachher ist es nirgendwo mehr aufzutreiben. Und nicht einmal fürs Geld, egal wie groß dein Vermögen ist, du kriegst es nicht mehr. Es gibt nicht mehr. Tanke, solange du jetzt noch tanken kannst und auf die Reise gehen kannst. Ich habe irgendwo eine Werbung gesehen von den Grünen vor vielen, vielen Jahren. Drüben in den Staaten. Fahren Sie nach Europa, solange es noch Europa gibt. Verstehst du? Und ich könnte umgekehrt auch so machen. Oder sagen, fahren Sie nach Europa oder fliegen Sie nach Europa, solange es noch Europa gibt. Das ist natürlich viele Jahre in der Zeit des Kalten Krieges gewesen, diese Werbung von der Alternativszene. Schlage die Warnungen nicht einfach in den Wind und sag, es geht mich nichts an. Es ist so wichtig, wenn der Geist Gottes mahnt, tanke, solange deine Uhr noch funktioniert, solange du noch tanken kannst, solange noch was gibt, solange wir noch etwas empfangen können und solange Gott noch was sendet. Und Gott sendet seinen Heiligen Geist. Er sagt, ich will ausgießen den Frühregen und den Spätregen. Ich will Gutes tun, mehr denn je zuvor. Vor jeder großen Krise, Katastrophe, was es auch immer ist, gab es immer eine Zeit der Kräftesammlung, der Stärkung, der Vorbereitung, natürlich auch der Aufrüstung draußen in der Welt. Aber vor jeder, da gab es immer eine Möglichkeit der Stille. So wie jetzt auch Fall Jerusalems, damals 70 nach Christus. Da gab eine Zeit, wo sie alles verkaufen konnten, wo sie noch guten Preis bekommen haben, wo sie also wirklich alles in Sicherheit bringen konnten. Wenn nachher die Krise kommt, ist zu spät. Deshalb nütze die gute Zeit, die angenehme Zeit. Diese Zeit der Vorbereitung, des Aufbaus, der Motivation. Und ich möchte die Zeit nutzen, die Zeit der Freiheit, solange ich die Freiheit habe. Und wer weiß, wie lange die Freiheit existiert noch bei uns. Ich bin bei den Christen in Russland, tiefsten Russland natürlich, bei den Untergrundchristen, früheren Untergrundchristen. Und wir lassen uns nicht organisieren, haben sie gesagt. Wir sind frei und wir bleiben frei und so weiter. Und diese Freiheit, und das sind jetzt schon 30 Jahre her, oder 20 Jahre, diese Freiheit, die wir hier haben, 20 Jahre, diese Freiheit, die wird nicht länger dauern wie eine Dekade, sagt mir der Bischof. Und wenn ich so sehe, überall ziehen, werden die Türen zugemacht, werden Christen aus den Radioprogrammen, Fernsehprogrammen geworfen, wundert sich, warum kriege ich, empfange ich den nicht mehr und empfange ich den nicht mehr, hier bei uns in Amerika noch schlimmer, diesem christlichen Abendland. Warum Kreuze entfernt werden in unseren Schulen, Gerichtssälen und so weiter. Das Christliche wird mehr und mehr entfremdet. Obama hat verboten, jetzt Sozialeinrichtungen zu unterstützen, wo noch Tischgebet gesprochen wird. Wenn die Tischgebet sprechen, die werden nicht mehr unterstützt. Christliches Abendland. Nicht, die dürfen also keine christlichen Einrichtungen, keine christliche Einrichtungen bekommen, keine Sozialhilfe oder staatliche Hilfe, wenn die noch am Tisch beten. Du siehst, wir werden Heiden. Pur. Und jetzt ist doch die Zeit. Jetzt kann ich noch sagen, was ich sagen möchte. Aber es kommt der Tag, wo ich das nicht mehr machen kann. Aber Gott sei Dank, ich habe es gesagt. Und ich werde keine Träne vergießen, dass ich nicht gesagt habe. Deshalb nütze die Freiheit. Kaufe aus die Zeit und tanke, solange du tanken kannst. Denn bald wird die Zeit kommen, wo es nicht mehr geht. Lass uns aufstehen und lass uns zum Vater im Himmel gehen. Und lass uns tanken, so gut wir können. Halleluja, Vater, ich danke dir für heute Abend. Ich danke dir für meine Geschwister. Und ich danke, dass du jeden unter uns eine kluge Jungfrau machen möchtest, die Öl hat, mehr als genug. Mehr als genug. Vater, du möchtest, dass wir mehr als genug haben und dass wir gesegnet sind als je zuvor. Du möchtest uns wiederherstellen, gerade in dieser Zeit der Freiheit. Du möchtest uns regenerieren, uns anwachsen lassen, gegründet zu werden in dir, unsere Bibel durchzuarbeiten und zu studieren in deinem Wort. Herr, du möchtest uns motivieren und reifen lassen in deiner Gnade und Kraft und Herrlichkeit. Vater, ich segne meine Geschwister ganz besonders mit dem Segen Gottes. Der Friede Gottes und die Liebe Jesu Christi und der Heilige Geist und die Gnade Gottes möge über jeden von uns kommen, heute Abend. Halleluja. Heute Abend möchten wir voll werden des Heiligen Geistes. Jetzt ist die angenehme Zeit. Halleluja. Jetzt möchten wir mitnehmen das, was wir brauchen. Jetzt möchten wir tun, was wir können. Jetzt möchten wir uns vorbereiten auf die Zeit der mageren Jahre. Diese Dürrezeit, diese Dürreperiode, und die wird kommen, es wird nicht immer so bleiben, wie es ist. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Vernunft einschalten und denken und weiterdenken als sonst, als nur bis zur Nasenspitze. Herr, wir wollen sehen, dass es auch darüber hinaus für uns als Kinder Gottes ein Überleben gibt. Ein Überleben in dir. Ein Überleben der Kraft des Heiligen Geistes. Vater, ich preise dich. Oh, Halleluja. Mach uns voll Geistes, Jesus. Jetzt ist die angenehme Zeit vor Pfingsten. In dieser kommenden Woche mit unseren amerikanischen Freunden und Geschwistern. Mach uns voll Geistes, lieber Vater. Ich preise dich. Ich preise dich. Lass das Feuer der Geschwister, die da sind, die uns begeistern wollen, die uns dienen wollen, dass sie gesegnet werden auch hier und auch ankommen und uns wirklich zum Segen werden. In Jesu Namen. Amen.